glaube, der Jonas und meine Trainer wussten, dass dann so der Fokus auf Beachvolleyball schwerer ist und mein Fokus in Richtung Stellenbosch und freien Regionen und Essen sehr, 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 sehr stark auch in den Fokus rückt, womit mein Vater dann auch so natürlich erstmal damals wenig anfangen konnte. Ich lasse mein Abitur sausen und zwei Jahre später fährt er mit einem burgundroten Porsche durch Leverkusen, Arbeiterstadt. Ja. Also das war schon schwierig für die. Jetzt, wo wir über Tipps sprechen, finde ich Uwe Mira, habe ich gestern erst eine Flasche von getrunken, ist eins der höchstgelegenen Weingüter dort. Wir sind da früher immer zwischen den Trainingseinheiten hin, gab es Sushi, konnten uns dann ordentlich den Bauch vollschlagen, weil damals nachmittags 50% Rabatt war auf die Sushi-Gerichte. Ja, insgesamt hat die Stadt einen unfassbar geilen Vibe und das hat mich damals dann auch in den Bann gezogen.
Mein allererster Gast in diesem Podcast muss eine ganz besondere Beziehung zum Sandmännchen haben, denn seine Träume waren schließlich auf Sand gebaut und nicht nur das. Seine Erfolge, echte Sandsation. Mit dem Blick aufs Bayerkreuz in Leverkusen aufgewachsen, steht eine konservative Arbeiterkarriere in seinem Lebensdrehbuch, doch nicht mit ihm. Er hört auf sein Bauchgefühl und schreibt die Geschichtsbücher Kapitel um Kapitel. Er wird eine echte Beachvolleyball-Legende und hat in seinem Sport alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. Mehrfacher deutscher Meister, Europameister, Weltmeister und 2012 Gold für die Beach Boys aus Germany, Jonas Reckermann und Julius Brink, der Olympiasieg. Was er anpackt, wird zu Gold. Gefragt als Moderator und als Experte. Als Journalist gewinnt er nicht einen, nicht drei, sondern zwei Sportjournalistenpreise und hütet ein besonderes Geheimnis, und zwar, wie man als Leistungssportler gleichzeitig ein Lebemann sein kann. Wieder hört er auf sein Bauchgefühl. Autos, Wein und gutes Essen sind seine Passion. Sein Gaumen so fein wie die Aufschläge zu besten Zeiten. Er sieht aus wie der Bachelor Paul Janke, ist aber der Master des genüsslichen Lebens und ein riesengroßer Kapstadt-Fan. Meine Damen und Herren, the lights spring on. Now we come to a magical moment. Haut die Klatschpappen zusammen. Hier ist Julius Brink.
Vielen, vielen Dank. Du, das hätte ich gerne auch nochmal. Du liest es ja, ich darf das ja verraten, liest es ja halb ab hier. Aber das hat so viel Qualität, das würde ich gerne ausgedruckt mir mal in Gänze nochmal vorlesen lassen von dir. Also vielen, vielen Dank für die lieben Worte und es ist natürlich alles richtig, was du gesagt hast.
Ich wollte gerade fragen, habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, du hast ein paar zu viele Sportjournalistenpreise erwähnt. Ich glaube, ich habe nur einen gewonnen, aber lassen wir es doch bei zwei.
Bambi, glaube ich, gab es auch noch, oder?
Stimmt, den haben wir auch noch gewonnen.
Und ja. Ich habe mal gehört, du hast mal erzählt, dass die Olympiamedaille auf deinem Gästeklo ist. Ist das richtig?
Das war mal eine Überlegung.
Okay.
Ja, meine Frau ist ja Architektin.
Ja.
Und die hatte ich dann irgendwann mal gebeten, ob man das nicht irgendwie so als eine ganz spezielle Drückerplatte. Drückerplatte sind ja die Knöpfe, um den Toilettenflush zu betätigen.
Ja.
Ob man das daraus nicht, aber sie hat relativ schnell abgewiegelt, dass das Toilettengang und Olympiagold irgendwie nicht zusammenpasst. Ich dachte, das wäre eigentlich so eine nette Idee, dass jeder die auch mal so sehen könnte, dann
klar,
bei uns zu Besuch ist, weil ich die jetzt nicht irgendwie verewigen wollte, irgendwie im Wohnzimmertisch oder so.
Das ist ja auch immer die ganz spannende Frage, die ich gehört habe. Und zwar, Felix Lobrecht hat das, glaube ich, auch mal gesagt, der macht sich nicht viel aus Preisen, aber packt sie dann aufs Gäste-WC und man weiß natürlich, wo müssen alle mal hin. Also von daher sollen sie dann schon doch auch alle sehen. Cape Town Positiv heißt dieser Podcast und wir werden natürlich auch ganz viel über Kapstadt sprechen, aber ich möchte vor allen Dingen in den ersten Minuten natürlich auch meine Gäste einführen und erstmal sagen, wer sind sie eigentlich, wo kommen sie eigentlich her und was beruft sie letztendlich auch, sich zu Kapstadt zu äußern? Vielleicht meine allererste Frage, warum bist du Cape Town positiv?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube einfach, weil es eine Destination ist, die ich, seitdem ich das erste Mal da war, die mich nie losgelassen hat, die immer irgendwie eine Verbindung hatte. Also das ist natürlich eine Ecke da runter, 12 Flugstunden. Aber meine ersten Erfahrungen waren damals ganz am Anfang der Karriere. Wir hatten ja, eher gesagt durch Zufall mal einen Stop da unten, damals noch auf der World Tour, die ja früher noch ein bisschen anders aufgebaut war. Also wir haben viele, viele Turniere so im europäischen Sommer gespielt und dann eine sehr, sehr lange Saisonvorbereitung gehabt, wo wir aber auch nicht in Kapstadt waren. Und irgendwann hieß es halt, wir haben ein Turnier in Camps Bay und dann ist die ganze Weltelite darunter. Mhm. Es ist ja im Beachvolleyball jetzt nicht die Location, also es ist jetzt nicht ein regelmäßiger Stop, mal kommt er wieder auf, mal ist er wieder verschwunden, aber mit dem ersten Mal da sein, Tafelberg sehen, dieses Naturspektakel mit dem Nebel, wie er sich da so runter wälzt und diese, ja.
War das denn direkt unten an diesem großen Stand in Camps Bay, also nicht in Clifton, sondern?
Es war ein ganz, ganz schlimmes Turnier damals, weil wer jetzt in Camps Bay mal war, weiß, dass es da schon ordentlich windig sein kann.
Ja.
Und das war eins dieser Turniere, gleich nur vergleichbar vielleicht mit einem Turnier in Marseille, wo halt auch unfassbar doller Wind weht und die Kitesurfer finden das vielleicht geil.
Ja.
Die Beachvolleyballer auf gut Deutsch, die kotzen im Strahl. das ist Horror. Du hast dann teilweise das Spiel gewonnen, weil du die Auslosung gewonnen hast und den ersten Aufschlag hattest. Das war wirklich eine Katastrophe, da zu spielen für alle. Aber wir hatten trotzdem total coole Atmosphäre, weil die Location einfach, ja, also für mich immer, also auch wenn das Turnier Katastrophe war, war es eins der schönsten Turniere, welches ich je gespielt habe.
Wie alt warst du da damals?
Ja, ich habe, eigentlich wollte ich das recherchieren, das muss 2003 oder 2004 gewesen sein. Ich bin 82 geboren, also war ich so Anfang 20.
Anfang 20. Ist ja natürlich auch nochmal was anderes. Also wahrscheinlich ganz generell World Tour zu spielen und durch die Gegend zu reisen, aber dann irgendwie in Südafrika da rauszukommen. Und ich glaube, Südafrika damals, Anfang der 2000er, war auch nochmal was anderes als jetzt, oder?
Total. Es war eine ganz anderer Vibe in der Stadt. Es war noch ein bisschen mehr für mich auch so dieses auf Entdeckerreise gehen. Damals ja eh, du hattest ja, das finde ich jetzt so im Erwachsenensein, das hat man leider nicht mehr so, dass man das erste Mal in ein neues Land kommt, diese Kultur zu spüren, die Bilder dort zu sehen. Also Tafelberg das erste Mal sehen ist was anderes, als wenn man es das 15. Mal sieht. Es ist immer wieder geil, aber es ist so das erste Mal Afrika da unten, auch da, alles andere, auch kulinarisch, die Menschen, insgesamt hat die Stadt einen unfassbar geilen Vibe und das hat mich damals dann auch in den Bann gezogen und es hat dann aber auch wieder Jahre gebraucht, bis dass ich wieder dort runterkam, ne? Weil wenn es keinen Turnierstopp gab, dann hätte man nur im Urlaub dorthin gehen können und das haben wir damals noch nicht gemacht.
Und damals auch noch keine Trainingslager da gemacht, weil es gibt ja das ein oder andere Team aus Deutschland, das dort auch Trainingslager abgehalten hat. Ich bin auch mal da unten gewesen in der Zeit, als auch Laura Ludwig zum Beispiel da mal trainiert hat. Aber ihr habt das damals nicht gemacht?
Doch, wir haben das. Ich habe immer wieder gebaggert, dass wir dort mal runtergehen. Aber ich glaube, der Jonas und meine Trainer wussten, dass dann so der Fokus auf Beachvolleyball schwerer ist und mein Fokus in Richtung Stellenbosch und freien Regionen und Essen sehr, 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 sehr stark auch in den Fokus rückt. Wir haben damals ja Trainingslager immer noch komplett selber organisiert. Das heißt, wir mussten uns Trainingspartner suchen, mussten eine Location haben, wo wir auch ja komplett darüber verfügen können, Netzanlagen aufzubauen und jetzt Clifton, die Strände da unten, Landatno. Ist es von den Regelungen her städtischerseits natürlich irgendwo nicht immer möglich. Und zum anderen musstest du dann halt auch morgens immer gleich um 6.30 Uhr dein Feld aufbauen, sonst hast halt irgendeinen Touristen mitten in deinen 64 Quadratmetern.
Ja.
Aber wir haben es dann hinten raus, 2012 im Winter waren wir dann wieder da. Ich war vorher auch nochmal da zum Urlaub und in der Zeitspanne ist schon, also in diesen 10 Jahren damals ist schon extrem viel passiert und es gab vor allem dann auch eine, die Judith Deister, eine deutsche Spielerin, also in Deutschland groß geworden, jetzt hat sie, glaube ich, einen südafrikanischen Pass, die dann auch für Südafrika an den Start gegangen ist, auch sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat.
Ja.
Ihr Mann, ein Südafrikaner, eben auch auf der Tour war und mit dem konnte man dann eben als Local vor Ort die Dinge auch ein bisschen besser planen. Die haben auch extrem gut darin geholfen, Unterkünfte zu finden, zu schauen, wer als Trainingspartner vielleicht auch noch zur Verfügung steht.
Ja.
Und so gab es dann ein paar Jahre, wo wir dann regelmäßiger unten waren. Jetzt ist es aber so, dass sich ja die Beachvolleyball-Landschaft wieder verändert hat und die Teams nicht mehr so autark einzeln unterwegs sind. Deshalb bräuchte man jetzt wieder größere Trosse, die dort unten dann hinreisen.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, einmal zur Transparenz. Also wir zeichnen im November 2024 auf, falls ihr vielleicht diesen Podcast ein bisschen später hört. Und wenn ihr vielleicht auch mal die ein oder andere Kinderstimme im Hintergrund hören solltet, dann liegt es daran, dass deine Tochter hier geduldig uns beim Reden zuhört und nebenbei, glaube ich, so ein paar Zeichentrickfilme gucken darf heute.
Ja.
Ich habe auf die Karriere ja gerade eben auch im Intro schon so ein bisschen geblickt, wenn wir nochmal da zurückblicken, bevor wir dann nochmal auf Kapstadt zu sprechen kommen. Du bist ja auch ein riesengroßer Weinfan, kann man glaube ich so sagen. Und das Witzige, was ich finde, das hat sich schon auch während deiner aktiven Karriere entwickelt, wo man ja vielleicht sagen würde, dass, wie passt das zusammen mit Leistungssport? Aber wenn wir jetzt nochmal auf deinen Start deiner Karriere schauen, du kommst ja eigentlich eher so aus einer vielleicht konservativen Arbeiterfamilie, darf man das so sagen? Oder vielleicht kann man so sagen, dass deine Beachvolleyball-Karriere nicht unbedingt im Drehbuch stand, wenn man deine Familie fragt. Warum ist es doch so gekommen?
Ja, also wenn ich mir so die Bilder der wilden Zeit meiner Eltern anschaue, lange Haare und die Fluppe in der Hand, dann waren die gar nicht so konservativ.
Okay.
Aber klar war es irgendwo, ich muss mal ganz kurz hier das Lineal in den Griff kriegen, dann war es jetzt nicht so, dass ich aus einer klaren Sportfamilie kam, sondern dass ja meine Eltern einfach wollten, dass ich bei uns im Verein in Leverkusen, mein Vater hat in Münster studiert, ich bin dann mit 3 Jahren nach Leverkusen gekommen und das war halt natürlich für eine sportliche Entwicklung ein Glücksgriff.
Mhm.
Also ich glaube, ich hatte jetzt großes Talent für Volleyball, aber ich hätte jetzt für eine normale Sportkarriere auch im Basketball, im Handball und in ganz, ganz vielen anderen Sportarten super Bedingungen vorgefunden. Also das ist schon genial und natürlich auch Glück für ein Kind, in einen Verein zu kommen, wo so viel dann los war. Das waren natürlich die Blütezeiten der Bayer AG. Es waren natürlich ganz, ganz viele junge Familien, die dorthin kamen. All meine Mannschaftskameraden waren im erweiterten Sinne auch Bayer-Kinder. Und so bin ich einfach jetzt nicht in eine Leistungssportkarriere reingedrückt worden, aber ich habe einfach Sport mit Leistungsgedanken ausgeübt. So war der Beginn. Und damals konnte ich ja noch nicht so über Wein nachdenken. Das kam dann einfach viel, viel später. Ich glaube, ein bisschen auch geprägt von meiner Mutter, die eine sehr, sehr gute Köchin war. Mir hat das einfach Spaß gemacht, zu backen und zu kochen. Und wenn man das schon früh beginnt, dann hat man einfach, glaube ich, so ein bisschen so ein Faible dafür. Und so ging es dann eigentlich bei mir mit Wein aber auch erst viel, viel später los. Also ich war jetzt nicht der 18-Jährige, der sich dann irgendwo hier ins Rheingau mit Rieslingglas irgendwo hin. Ich habe da auch mit meinen Kumpels genau die schrecklichen Drinks getrunken, die andere in dem Alter getrunken haben.
Alkopops.
Ja, aber es hat mir dann später in der Karriere, das war wirklich so, dass ich oftmals das auch jetzt im Sinne so Kulinarik mitgenommen habe, dass ich viel von der Welt sehen konnte über die Turniere, die wir halt dann überall gespielt haben und dann einfach mein Interesse sich so ein bisschen ausgelebt hat. Andere Speisen, andere Weine, andere Leute und Mentalitäten und Kulturen kennenzulernen. So ging das dann einfach.
Aber wenn wir nochmal auf deine Eltern schauen, die haben jetzt nicht in die Hände geklatscht, als du gesagt hast, ich möchte Beachvolleyball-Profi werden, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich war auch gerade in der Pubertät, sagen wir, kein einfaches Kind.
Ja.
Ich hoffe, dass meine Kinder sich da deutlich gemäßigter verhalten. Ich war wirklich da so ein Enfant terrible. Ne? Ich wollte irgendwann, weil ich nur noch Beachvolleyball und Volleyball im Kopf hatte, wollte ich mein Abitur zum Beispiel nicht zu Ende bringen, bin durch die Abiturprüfung gefallen, weil ich auch de facto gar nicht gelernt habe, sondern jetzt ja, einfach nur Turniere gespielt habe, ne? Also es war so, so vielleicht andere den Fokus nicht auf die Schule haben, hatte ich ihn nicht auf die Schule und halt eben auf Leistungssport, weil ich diesen Gedanken hatte, mich schon 2004 für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.
Ja. Wann hast du denn zum Beispiel da gemerkt, dass das auch wirklich reichen kann? Also wann hast du sozusagen gemerkt, ich bin besser als andere, ich habe da ein Talent und ich schenke da vor allen Dingen auch so viel gegen alle Widerrede, so viel Vertrauen?
Ja, das war das damals nicht so clever von mir, das damals schon so exzessiv zu betreiben. Es wäre einfacher gewesen, ich hätte einfach nochmal, sagen wir mal, es geht ja, um sich aufs Abitur vorzubereiten, da geht es um drei Monate lernen. Also ich war jetzt keiner, dem irgendwie was zugeflogen ist, aber ich war jetzt auch nicht komplett nicht aufnahmefähig für Lernstoff. Also ich hätte mich hinsetzen müssen, ein bisschen lernen und dann hätte ich das schon irgendwie gewuppt. So viel hätte ich mir zugetraut. Aber ich wollte damals einfach das nicht wahrhaben, habe mich in die Klausuren gesetzt, ohne zu lernen und bin aber auch so in der Pubertät so aufgetreten, was kostet die Welt? Ich bin hier der neue Beachvolleyball-Superstar. Die Ergebnisse sind noch nicht da, aber ich fühle das schon.
Ja.
Und das kam natürlich bei den Lehrern auch erstaunlich schlecht an. Und ich bin dann tatsächlich mit einem Punkt durch diese Abitursprüfung gerasselt. Auch zu Recht im Nachgang. Ich glaube immer noch, das war so ein bisschen so ein Denkzettel, den die mir auch geben wollten. Ja, und dann habe ich aber auch keinen Sinn da drin gesehen, das jetzt irgendwie groß nochmal zu machen, sondern dann war eben die Saison früher möglich, noch mehr zu trainieren. Und das war jetzt in der Planung nicht so clever. Ich hatte damals auch in der Konkurrenz in Deutschland nicht wirklich die Chance.
Ja.
Damals waren wir Team Nummer 3 und 4 und nur 2 aus einer Nation können eben zu den Olympischen Spielen fahren pro Geschlecht, also 2 Teams. Und das hat mir aber dann trotzdem so diese Tuchfühlung nach oben hat mir halt gezeigt, okay, du kannst das schaffen. Und 4 Jahre später war ich dann ja auch dabei.
Warst du dabei und vorher hast du auch schon deine ersten Erfolge auf der World Tour feiern können. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob du das nochmal erzählen magst, gab es bei dem einen World Turnier als Gewinn einen Porsche, ne? Zu gewinnen?
Nee, gab es leider nicht.
Aber indirekt, ne?
Das sind die anderen Sportarten, wo es Porsche zu gewinnen gibt.
Nee, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Weil ich finde, das ist wiederum auch ein schönes Beispiel, dass auch da du ja irgendwie auf, weiß ich nicht, auch auf irgendwie auf dein Bauchgefühl gehört hast.
Ja.
Ne? Also und damit würde ich sagen, gibt es eigentlich krasse Gegenbeispiele, wo dein Bauchgefühl dich mal im Stich gelassen hat?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich nicht. Es ist aber auch tatsächlich jetzt nicht immer nur das Bauchgefühl. Also ich habe sowohl die Entscheidung damals von meinem ersten Preisgeld, das waren so 20.000 Euro, Klammer auf, natürlich noch nicht versteuert, ne?
Ja.
Also so Vorsteuer.
Ja.
Und bis dahin hatte ich auch mit Steuern noch nicht so viel am Hut, weil einfach auch nichts reinkam.
Ja.
Da musst du auch wenig Steuern zahlen. Das war mir damals noch nicht so klar. Wenn dann auf einmal etwas reinkommt und du ja aber auch davon eine laufende Saison finanzieren musst, etc. Aber es war so der erste Moment bei der WM 2003 war es, glaube ich, oder? Oder war es 2005? Wir werden das...
Ich glaube, 2005 war das, oder?
2005, ja. 2003 war, glaube ich, Kapstadt.
Ja.
Und ja, dann war eben was da und ein Kumpel von mir, auch ein großer Kapstadt-Freund, der war 10 Jahre älter und der hatte damals eben sich ganz frisch einen 912er gekauft. Mhm. Und den fand ich halt super cool. Das war aber damals auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Also damals waren wir ja, wie viel haben wir jetzt? 19 Jahre ist das her. Und dieser riesen Porsche Oldtimer-Hype, der war eben noch nicht so da.
Genau.
Und die waren damals auch noch ein Stück weit erschwinglicher.
Ja, Autos. Deutlich. Ne?
Und jetzt konnte mir der Kumpel auch nicht groß helfen dabei zu checken, ob das der richtige Motor ist, ob Matching Numbers vorhanden ist oder ob das grundsätzlich ein gutes Auto ist. Aber er hatte zumindest einen seriösen Händler, wo er seinen gekauft hat und ich hatte Geld auf dem Konto, also wollte ich dann auch einen haben.
Und dann hast du dich aufgemacht und wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, hast du zu deinem Bruder gesagt, der in der Bank gearbeitet hat, gib mir bitte von meinem Konto das Geld und der hat gesagt, mache ich nicht. Ne?
Genau, mein älterer Bruder, ganz anderer Typ als ich, konservativ, der hatte damals, weil ich natürlich auch ja, teilweise Ausgaben zu tätigen hatte, es war ja noch nicht so die Zeit des Online-Bankings, ich war irgendwo und er musste irgendwelche Rechnungen bezahlen oder irgendwas, der hatte so ein bisschen eine Kontoverfügung bei mir und hatte damals auch eine Ausbildung bei der Sparkasse in Leverkusen gemacht, das traf sich dann ganz gut und ich kam natürlich von irgendeinem Turnier nach Hause, war 3 Tage da, wir haben uns getroffen, gegenüber ist so ein nettes Eiscafé und ich habe ihm gesagt, du, ich brauche übrigens für morgen dann, ich glaube 22.000 Euro, ja. Die sind ja jetzt auf dem Konto, habe ich gerade einen Kontoauszug gesehen, könntest du mir die halt abholen, weil die wurden bar dann,
ja, ne?
Wird das gezahlt und der sagte, nee, das mache ich nicht. Und dann hatten wir so ein bisschen Beef und dann hat es aber doch gemacht, aber er hat es mir wirklich widerwillig gegeben. Ich ziehe ihn da, er lebt ja mittlerweile in Bangkok, wir sehen uns nicht mehr so häufig, aber wenn wir uns sehen, dann fahre ich gerne noch mit dem Auto, welches ich ja immer noch habe, und dem Wertgutachten vorne, fahre ich immer vorbei und sage ihm, na, mein Junge, war doch nicht so doof, was ich gemacht habe. Ne? Aber ja.
Und so hat dann wahrscheinlich auf der anderen Seite auch der Rest der Familie reagiert, als er gesehen hat, jetzt kommt hier der Anfang 20-Jährige mit einem Porsche um die Ecke.
Das war natürlich so komplett daneben. Das war natürlich auch ein Traumauto meines Vaters, der auch wirklich aus nicht wohlhabenden Verhältnissen kam, der sich alles über einen zweiten und dritten Bildungsweg selber erarbeitet hat, promoviert hat, dann ja wirklich einfach ein harter Arbeiter immer war und dann kommt da der Junge an, der hat einmal Erfolg im Sport, womit mein Vater dann auch so natürlich erstmal damals wenig anfangen konnte. Ich lasse mein Abitur sausen und 2 Jahre später fährt er mit einem burgundroten Porsche durch Leverkusen, Arbeiterstadt. Das war schon schwierig für die und sicherlich ein sehr, sehr komisches Bild damals. Ja.
Aber auf der anderen Seite steht denn jetzt dieser Porsche, der natürlich jetzt auch an materiellem Wert dazu gewonnen hat, steht er auch für dich so ein bisschen als ideeller Wert so für die Zeit und irgendwie auch an dieses Vertrauen vielleicht auch in mal was Mutiges, in mal was Wagen oder in irgendwas Verrücktes oder den Moment auskosten?
Nee, aber ich habe den tatsächlich mit dieser Weltmeisterschaft und dieser Geschichte, also mein Bruder hat damit zu tun, der das Geld nicht rausrücken wollte, obwohl es meins war. Und auch dieser Thematik, sich ein Stück weit auch für was zu belohnen. Ob das jetzt sinnvoll war, bevor man die Steuern bezahlt, da direkt voll aus dem Gewinn vermeintlich zu schöpfen. Das ist das eine, aber ich hatte daran bisher in meinem Leben unfassbar viel Spaß. Das ist ein tolles Auto, Gott sei Dank wirklich auch ein guter Kauf gewesen, also was die Qualität und jetzt nicht irgendwelche Dinge, die da aufgepoppt sind, dass dann doch irgendwie ein Motorschaden vorlag. Und so hat man einfach an einem Auto und einem Oldtimer eben öfters was, als wenn es jetzt ein Geldmarktfonds wäre oder was auch immer
man
macht. Ja. Das muss jeder für sich entscheiden, ich habe immer extrem viel Spaß damit.
Das kann ich mir vorstellen. Wir biegen gleich in Richtung Wein ab, aber natürlich, wenn wir auf deine Karriere blicken, dürfen wir natürlich den Olympiasieg auch nicht auslassen. Ist ja völlig klar, also ganz im Gegenteil. Du hast damals mit deinem Partner Jonas Reckermann etwas geschafft, was es eben für deutsche Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer noch nicht gab. Ich habe es am Anfang gesagt, die Geschichtsbücher auch ein bisschen umgeschrieben. Und das, viele Sportfans wissen das, viele, die szenekundig sind, wissen das auch. Aber das mit einem Partner, der vor allen Dingen zu Beginn mehr eine Zweckehe war, oder? Also das war eher so, dass ihr beide zu Beginn, als ihr ein Team wurdet, mehr mit den Augen gerollt habt, als dass ihr gesagt habt, Gott sei Dank mit dem, oder?
Ja, weil das finde ich, das fällt immer so ein bisschen hinten rüber, ist, dass wir ja 8 Jahre lang Konkurrenten waren.
Ja.
Also wir haben uns ja gegenseitig die Olympiatickets weggenommen. 2004, ich habe es ja gerade erwähnt, damals natürlich ein Moment, wo ich dachte, ich kann komplett durchstarten, aber es war noch nicht meine Zeit. Da war es ja Jonas Reckermann, der mit Markus Diekmann in Athen, ich glaube Fünfter wurden sie, ein bisschen höhere Erwartungen hatten sie auch, aber so deutsche Elite waren.
Ja.
Und ich war es noch nicht. Und 2008 war ich es dann und konnte den Jonas ausstechen mit seinem damaligen Partner. Ja, und das macht ja was mit einem, wenn man sich jedes Wochenende irgendwo bespielt. Da ist ein großer Konkurrenzkampf da. Der Jonas hat den jetzt, finde ich, ganz normal gelebt und ich habe das ausgelebt, einen Konkurrent zu haben. Also ich war auch jemand, der da Energie rausgezogen hat, ihn so ein bisschen als mein Feindbild zu hoch zu stilisieren und brauchte das, weil ich Beachvolleyball immer gegeneinander gespielt habe und er oftmals im Weg war und einfach ein begnadet guter, talentierter Sportler war und ich wusste, wenn ich in Deutschland irgendwie was reißen will, dann muss ich an dem vorbei oder hinten raus in der Karriere ihn dann auf deine Seite zu ziehen. War dann, glaube ich, auch kein schlechter Schachzug, aber am Anfang stellten wir natürlich fest, oh wow, wir waren nicht nur Konkurrenten, was es jetzt nicht so einfach macht, gleich durchzustarten.
Auch vom Typ her,
vom Typ her komplett verschiedene Menschen, also wirklich in den ganzen Spektren der Charakteristika, die man so haben kann, waren wir komplett verschieden.
Welche Erinnerungen hast du noch an dieses Finale? Das war ja vor allen Dingen, also natürlich wolltet ihr, das ist ja immer klar, ich finde immer diese Frage, nachdem man möchte oder man will am Wochenende in dem und dem Punktspiel gewinnen, das ist, finde ich, immer so, ja, jeder möchte das. Also natürlich wolltet ihr das, aber wie realistisch war das auch gegen diese Top-Brasilianer dann auch im Finale zu gewinnen, weil das war ja eng, ne?
Ja, das war super eng, ja auch ein wahnsinnig interessantes Spiel. Ich kann das schwer, also A, habe ich sehr, sehr schlechte Erinnerungen, also ich habe schöne Erinnerungen an London, aber ich erinnere mich eigentlich nicht mehr so sehr an dieses einzelne Spiel. Kritische Momente waren in dem Turnierverlauf eigentlich andere als das Finale zu spielen, weil du, wenn du bei Olympia eben an den Start gehst, dieses Turnier jetzt in den ganzen Sportarten, die sie sich so als Randsportarten bezeichnen, halt ja komplett als Leuchtturm raussteht. Also du kannst damit halt wirklich sportliche Karrieren in Sphären bringen, die du sonst nicht hinbekommst. Also du kannst bei uns im Beachvolleyball zehnfacher Weltmeister sein, was extrem schwer ist in der Karriere. Irgendwo theoretisch ist es vielleicht möglich. Aber wenn du bei Olympia diesen Erfolg hast, bei uns kamen natürlich noch ein paar Sachen hinzu, wir hatten in London eine gleiche Zeitzone, wir hatten vorher diesen Hype, schöne Spielansetzungen zu haben, immer schön abends, Beachvolleyball am Ende eines Sendetages, top Einschaltquoten, das bauschte sich so langsam auf, Viertelfinale, Halbfinale und da war was möglich, die Sportart war noch nicht so bekannt, wie sie dann vielleicht 4 Jahre später war oder jetzt in Paris, da ist man ja fast aus deutscher Sicht das gewohnt, dort Medaillen zu gewinnen. Das war damals ein bisschen anderer Verlauf. Von daher war es eben das letzte Spiel einer ganzen Reihe an Spielen, die wir dort gemacht haben, die komplett nicht in die Saison reinpassten. Wir hatten eigentlich eine katastrophale Saison bis dahin gespielt. Der Jonas war lange verletzt. Wir hatten viele Fragezeichen, ob der eigenen Form, aber auch sind wir überhaupt in der Lage, körperlich anzutreten? Im Vorlauf vor Olympia stand es auch mal wirklich zur Debatte, ob der Jonas vielleicht eine OP an seiner Schulter über sich ergehen lassen muss und ich mit einem anderen Partner dort antrete. Damit wäre der ganze Traum, gemeinsam nach 4 Jahren dort an den Start zu gehen, auch ad acta gelegt. Trainingseinheiten an den freien Tagen waren kaum möglich. Also es war für eine Vorbereitung eine große Katastrophe. Und in dem Moment, als wir auf dem Feld standen, lief es aber wie am Schnürchen. Also wir hatten wirklich jeder enge Ballwechsel, der so oder so ausgehen kann, der fiel zu unseren Gunsten aus. Irgendwann hattest du so ein Gefühl, egal was du hier anstellst, das läuft einfach für dich. Und so war es dann am Ende natürlich auch mit dem Herzschlagsfinale. Natürlich gegen das dann oder damals beste Team der Welt, Manuel und Alisson im Finale. Ne?
Und der Klassiker, irgendwann sagt man ja, sind sie dann fällig, ne? Dann waren sie fällig. Und aber in dieser Saison, über die du ja auch sagst, die eben alles andere als geräuschlos lief. Und dann macht es Peng und man fällt in ein Loch oder kam danach der Goldregen im Sinne von, dass ich mir vorstellen kann, Olympiasieger zu sein. Ne? Ihr habt nicht nur die Party danach gehabt, sondern ihr wurde zu Ehrungen eingeladen. Ihr wart plötzlich auf mal, muss man schon so sagen, ihr wart nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern ihr wart dann, spätestens dann, Sportstars.
Ja, genau. Also es war schon dann ein ganz, ganz anderes Leben, als man es jetzt lebt.
Ja.
Und das ist ja nichts, was du vorher irgendwie trainieren kannst, ja, wo du dich darauf vorbereiten kannst. Ich weiß noch, dass damals unser Delegationsleiter, Raimund Wenning, der hatte so eine To-Do-Liste, what to do if you become Olympic Champion. Also er war ein bisschen gebrieft,
ja,
vom DOSB damals, was sie dann eben an die nationalen Verbände rausgegeben haben, okay, was jetzt ansteht. Ne? Am nächsten Tag hast du eine große Pressekonferenz, dann die ganzen planerischen Dinge, wie reist du nach Hause? Das ist dann eben nicht mehr so, dass du ganz normal zum Check-in gehst, sondern zum einen möchte die Delegation gemeinsam nach Hause reisen mit dem Schiff damals aus London zurück nach Hamburg. Das waren auch tolle Bilder, aber unsere Sponsoren hatten irgendwie noch ein bisschen einen anderen Plan. Die wollten uns mit einem Flugzeug nach Köln-Bonn bringen, dass sie hier nochmal einen separaten Empfang starten
konnten. Ihr wart damals, als die Hockey-Jungs die MS Deutschland zerlegt haben, gar nicht dabei?
Nee, wir waren da nicht mit am Start. Wir waren zwar in der Stadt, aber damit haben wir nichts zu tun. Ja, aber es war auf jeden Fall auch die Wochen danach, Monate, vielleicht so das ganze Jahr.
Ja.
Gab es Einladungen in Sendungen, die du selbst sonst eher geschaut hast.
Ja.
Und das war natürlich unfassbar spannend, so im Nachgang. Jetzt sind es ja wirklich ein paar Jahre, ist es her, und jetzt kann man es gut einordnen. Und es war auf jeden Fall verändernd und
ja,
ist immer noch prägend. Also ich profitiere ja auch in dem Sinne beruflich immer noch aus dieser Zeit.
Ja. Ne? Aber auch trotzdem, weil du ja auch irgendwie immer weitergemacht hast, ne? Also im Sinne von, also natürlich glaube ich, in den Monaten danach, vielleicht auch in den Jahren danach, kann man vielleicht von dem Hype und von der Öffentlichkeit erstmal wieder so von Job zu Job, von Sendung zu Sendung, von Gast zu Gast, von Experte zu Experte wahrscheinlich leben. Aber du hast danach, und das ist dann vielleicht auch gleich der Link in Richtung Kapstadt, was du jetzt machst, du hast danach auch nochmal nebenbei studiert. Du bist nicht nur als Kolumnist, sondern auch als Experte während Olympischer Spiele für die Öffentlich-Rechtlichen im Einsatz gewesen, warst in unterschiedlichen Talkshows, bist als Moderator am Start, Keynote-Speaker. Es gibt ja auch noch ein relativ neues Beachvolleyball-Format, das nennt sich Queen and King of the Court. Das ist nochmal eine abgeänderte Form des klassischen Beachvolleyballs. Da bist du auch als Moderator und Interviewer mit am Start. Also das heißt, du hast dann aber auch irgendwann so den Drive wieder gefunden, auch wieder dann weiterzumachen und auch vielleicht diese Karriere dann auch abzuschließen, oder?
Ja, also ich habe immer gerne den Kontakt auch weiterhin zu meiner Sportart gehalten.
Ja.
Ich wollte da jetzt nicht raus. Ich fand bis zu dem Zeitpunkt alles medial rund um unsere Sportart immer so ein bisschen nervig. Mhm. Hab das dann so mitgenommen, was weiß ich, Fotoshootings und so waren ganz okay, dass du immer schöne Bilder von dir hattest. Aber jetzt so TV-Aufnahmen oder Gespräche mit Journalisten vorher habe ich gemacht, hatte jetzt aber nie so wirklich Bock drauf. Und dann schon interessant, dass man dann nach der Karriere genau in diesem Feld dann selber untergekommen ist,
ja,
und auch Spaß daran hat. Das war sicherlich neu, natürlich auch augenöffnend, dann eine Branche kennenzulernen und anders draufzuschauen. Und das sicherlich auch immer etwas ist, was ich so mitnehme, dass man die Athleten eben auf Augenhöhe und, interviewen kann und natürlich auch dieses Insiderwissen hat in einem neuen Format sicherlich, aber auch im klassischen Beachvolleyball. Das macht mir Spaß. Und ich bin eigentlich immer in irgendeiner Form in der Sportart dabei geblieben und werde das auch erstmal tun. Mal enger, mal weniger eng. Aber ich reise noch sehr, sehr gerne mit dem Tross mit und habe mit denen zu tun. Und hält eigentlich auch jung mit 42 so Beachvolleyballer zu sehen.
Vorher kam aber eben auch schon während der Karriere die Leidenschaft für, ich sag mal so, für das Gute. Also du wusstest irgendwie immer, wo es, oder auch heute noch, muss man ganz ehrlich sagen, also vor dieser Aufzeichnung hat Julius mich auf einen exquisiten Filterkaffee eingeladen, beziehungsweise ich dachte, er wäre schon bezahlt, und dann habe ich gesagt, okay, ja, danke Julius, aber er war noch nicht bezahlt, hat es aber dann trotzdem übernommen, vielen Dank nochmal, also der war sehr gut. Wann hat sich das entwickelt, dass du, und da, das ist ja tatsächlich dann auch auch die Verbindung zu Kapstadt, weil, also ich sag mal, man muss das natürlich immer sagen, für die Privilegierten, für die vielen Europäer oder vielleicht auch für die ausländischen Touristen ist es ja nun wirklich, alle, die sich das auch leisten können, ein Ort, an dem so viel zusammenläuft, irgendwie gute Kultur, tolle Geografie, unfassbar nette Menschen, muss man auch sagen, aber eben auch tolle Restaurants und fantastische Weine. Wann ging das bei dir so los, dass du gesagt hast, oh, das gefällt mir?
Oh, also ich glaube, so diesen kulinarischen Twist, den hatte ich schon immer. Ich glaube, wenn es irgendwo so eine Initialzündung war, dann war es die Pilzpfanne mit meiner Mutter, die wir immer donnerstags gemacht haben und damit die Bude zugenebelt haben.
Knoblauch?
Knoblauch, ja. Aber auch Rahmsoße und ja. Petersilie. Ich habe immer donnerstags, weil mein Vater war dann außer Haus, der hat Fußball gespielt donnerstagsabend und der hat sich immer tierisch aufgeregt, wenn wir die Bude dann zugenebelt haben. Ich glaube, wenn man so eine Initialzündung brauchte, dann war das damals diese Pilzpfanne mit meiner Mutter. Und ich glaube, wenn man da einmal eingefangen ist und ein Faible für hat, dann interessiert einen das immer mehr. Es hatte aber auch jetzt nicht immer direkt was mit Kapstadt zu tun. Wenn du dich in dann eben dieses Privileg hast, international unterwegs zu sein, viel Zeit in Brasilien verbringst und dort ja auch monatelang lebst, weil das dein Lebensmittelpunkt zu dem Zeitpunkt ist, du dort hauptberuflich Beachvolleyballer bist, aber natürlich gehst du da samstags auch einkaufen, ja. Und da findest du auf den Märkten halt in der Copacabana und in Ipanema eben andere Früchte, andere Dinge vor, als du es jetzt in Köln-Rodenkirchen auf dem Maternusplatz findest. Und ich glaube, ich war immer neugierig, gerade in dem Feld. Ja. Und ich erinnere mich, also wir haben damals einfach immer irgendwelche Obstsorten an diesen Märkten eingekauft und uns dann nachmittags nach der Trainingseinheit hingesetzt am Küchentisch und halt probiert, geguckt. Ja. Also immer irgendwie, wir wussten, was auf Brasilianisch die Frage heißt, ist das giftig? Da wurden wir immer ausgelacht, nee, das kannst du essen. Und so ja. haben wir rumexperimentiert. Und so war es dann eigentlich überall, wo ich hingekommen bin auch.
Aber du hast auch schon relativ früh angefangen, dir relativ große Mengen an guten Wein aus aller Herren Länder, wo du gespielt hast, nach Hause zu schicken.
Hatte ich aber auch, also wie bei dem Porsche damals, hatte ich einen guten Mentor, das war der Todd Rogers, den habe ich mal dabei erwischt, wie der am Flughafen irgendwie so dieses erbärmliche Bild, was man selber ja oft erlebt, du darfst 23 Kilo einchecken und du bist bei 24 und musst dann alles auspacken.
Ja, ja.
Und dann ist dann
hinter dir eine riesenlange
Unterwäsche Schlange. Ja. So wird dann kurz vorm Check-in und dann ins Handgepäck umgeladen. Und so war es eben da auch, der hatte zwei Koffer und hatte immer in seinem Case, wo die dreckige Sportwäsche war, das ist bei Beachvolleyball auch oft abartig, das sind Shirts, die sind mit Sand und Schweiß voll, das stinkt ja auch, wenn du drei, vier Tage lang alles in so einen Sack knallst. Und dann sah ich so, dass er da zwei Weinflaschen halt drin hatte oder die Wäsche halt als Schutz fungiert hat. Und so kam ich dann mit ihm ins Gespräch und sagte, ja, egal wo ich bin, ich nehme immer zwei Flaschen, meistens nicht teuer, irgendwie aus dem Supermarkt. Er kannte sich natürlich schon ein bisschen aus. Und da dachte ich, hey, das ist eigentlich eine clevere Sache. Und da war ich ja noch relativ jung und dachte, hey, wenn du das jetzt einfach immer machst, weil vom Gepäck her ist es kein Problem, waren auch noch andere Zeiten damals, konntest du ein bisschen mehr mitnehmen. Ja, dann entwickle ich ja einen riesigen Weinkeller über die Jahre. Ne? Ja. Du machst im Jahr vielleicht 20, 30 Reisen, mal zwei, nimmst immer was mit, Trainingslager noch dazu, dann kommst du im Jahr auf 40 Flaschen. 10 Jahre Karriere hast du 400 Flaschen im Keller. Und jetzt waren es nicht ganz so viele, aber kunterbunt kam da schon ein bisschen was zusammen. Und ich habe ja auch nicht alles direkt getrunken.
Ja.
Gott sei Dank. aber so war halt ein bunter Mix an Weinen da. Und über das Gespräch mit dem Verkäufer oder in der Weinhandlung hast du dann ja auch wieder so eine Verbindung zu den Menschen. Mhm. Ich wollte dann natürlich auch ein bisschen lokale Sachen kaufen oder Empfehlungen mitnehmen, Geheimtipps und so ging das los und so zog dann der Wein immer von der kleineren Wohnung in eine größere Wohnung und das waren natürlich keine klassischen Weinkeller, die ich hatte. Einige Flaschen waren auch dann nach 10 Jahren über, weil die gar nicht lagerfähig waren. Ja, ja. Aber so ging das los.
Ja. Und Dann kommen wir auch schon auf Kapstadt. Endlich, muss man vielleicht sagen. Vielleicht habt ihr auch bis hierhin vorgespult, kann ja auch sein. Wir sind vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal auf drei Weingütern in der Nähe von Hermanus gewesen. Also viele kennen natürlich Stellenbosch oder Franschhoek als die ganz große, explizite Weinregion oder vielleicht auch mit die bekannteste. Was macht für dich vielleicht so ganz generell südafrikanischen Wein aus? Weil du ja auch jemand bist, also ich mag das ja überhaupt gar nicht, aber du trinkst ja auch ganz gerne mal so diese ganz süßen Dessertweine und so. Und ich ganz typisch für Südafrika ist ja zum Beispiel der Pinotage, ne? Also dieser Mix. Aber so ganz generell, also was magst du an dem Wein oder an den Weinregionen in Kapstadt oder drumherum?
Boah, ja, sicherlich auch wieder die ganze Szenerie da drumherum. Also
dass du ja von diesen Hottentottenbergen da so eingekesselt bist.
Also
und so.
Ist ja fast egal, wo du hingehst, hast du die Weingüter, finde ich, so offen und so nett und freundlich und ja, offen ist eigentlich das richtige Wort dafür. Also in Bezug auf die Kunden ausgerichtet, wie ich es sonst kaum irgendwo auf der Welt erlebt habe. Also ich dachte, Kapstadt geschädigt, wie ich bin. Ich gehe zu den größten Weingütern und frage nach einem Tastingraum, den es auch überall fast immer gibt. Das gleiche wollte ich mal in Burgund machen. Die haben fast mit Steinen nach mir geschmissen. Ne? Es ist schon außergewöhnlich, wie gastfreundlich und wie touristisch erschlossen, dass das in Kapstadt ist. Und das eben auch zum Beispiel mit Familien. Ne? Wir mittlerweile zwei Kinder, wir kommen da als großer Tross an, Kinder rennen vor. Das ist ja nicht, dass die da sich jetzt irgendwie komplett vorbildlich verhalten, wie man sich das erwartet bei so einem Weintasting, sondern die rennen da rein, die offenen Türen. Und die sind überall herzlich willkommen. Also es gibt die auch wirklich auf Kinder ausgerichtete Weingüter, die dann Attraktionen mit Spielplätzen und allem drumherum haben. Zugfahrten durch die Weinlandschaften mit umgebauten Bussen, die dann dorthin gehen, wo die Gleise nicht mehr sind. Also es ist schon, finde ich, wenn man das vergleicht mit anderen Weingebieten auf der Welt, ist das schon outstanding und unschlagbar gut gemacht. Neben der grandiosen Qualität, die die Weine dort dann auch haben. Ne?
Hast du diese Zugfahrt mal gemacht?
Nee, aber wir haben ja den nächsten Urlaub wieder gebucht.
Ah, okay, und dann steht das an.
Und das wollen wir auf jeden Fall machen.
Okay, weil ich habe das, genau, das ist diese Strecke zwischen Stellenbosch und Franschhoek so ein bisschen, ne? Also die führt so, glaube ich, an der Landstraße entlang, die man dann auch in Richtung Franschhoek fährt.
Genau.
Und das ist so ein sehr alter Zug. Ich habe tatsächlich mal gehört, dass das gar nicht so cool sein soll, sondern eher so ein Touri-Ding ist, aber ganz generell muss man natürlich sagen, also das ist vielleicht so ein bisschen wie so eine Museumsbahn in einem Freizeitpark, also wenn aber das Drumherum einfach ohnehin schön ist, so dann triffst du da vielleicht auch mal jemanden, der ein T-Shirt trägt mit I love Cape Town, das kann dann schon passieren, aber trotzdem ist es halt auch schön, die Umgebung. Ne?
Genau, und das hat sich auch noch total verändert, meine Urlaube, früher waren ja so individuell wie möglich und weg vom Mainstream und jetzt mit Kindern.
Klar.
Ja, was bin ich denn? Ja. Wir sind die weißen Touristen dort. Ne?
Da muss man auch mal Eisenbahn fahren. Ne?
Ja, und für die Kids ist das ja total cool.
Ja, das
und wo kannst du das sonst auf der Welt, dass du so ein Weintasting machst? Du kommst ja ganz, ganz schnell in die Situation, okay, eigentlich hast du nach dem ersten Tasting deine Möglichkeit verwirkt, überhaupt noch Auto zu fahren.
Ja,
du hast die Verantwortung natürlich auch für dein eigenes Leben, für deine Kinder. Setze dich dann da angetrunken ins eigene Auto. Da kommst du immer in die Probleme dort, weil die Weingüter auseinanderliegen.
Ja.
Naja, und so eine Tour,
dich
halb angetrunken, noch mit genügend Verantwortung für deine Kinder, dass sie auf dem Sitzplatz bleiben und nicht vom Zug runterspringen. Aber es ist aus dieser Sicht ja wieder total genial. Sonst gibt es natürlich auch die Busse, die Kleinbusse, die dich von A nach B bringen, aber so im Happening. Und das macht's in Kapstadt schon aus, dass vor allem auch jedes Weingut so ein bisschen versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen. Natürlich ausgerichtet auch auf den Tourismus.
Klar.
Aber ich Also ich.
Aber nicht auf so eine plattgetretene Art und Weise, ne? Also man hat nicht so das Gefühl, dass hier wirklich schon alles Touri-mäßig plattgewalzt sei, sondern du kommst an und hast irgendwie so das Gefühl, es ist irgendwie immer noch individuell oder hat seinen Charme, kann man zumindest sagen.
Genau,
ne?
Ein paar Dinge, die ähneln sich natürlich, aber jetzt mit heranwachsenden Kindern hast du dann auch immer wieder andere Bedürfnisse. Ne? Jetzt mittlerweile sind wir ein großer Fan von Weingütern, wo wir eben auch eine Spielwiese haben. Ja. Wir nehmen zum Beispiel immer einen Fußball mit und wenn gerade Pause im Tasting ist, dann werden halt mal ein paar Bälle gekickt.
Ja.
Wo kannst du das? Also ich in Deutschland bin wirklich, wirklich gespannt, ob vielleicht meldet sich ja irgendjemand, dass man das auch in Deutschland so kann, aber im Ahrtal ist es auf jeden Fall zu steil, um den Ball 100 Meter weit zu kicken.
Welche sind das so? Welche hast du da im Kopf? Also wo man mit Familien, mit Kindern sehr gut hin kann oder vielleicht auch ganz generell, welche Weingüter hast du im Kopf und sagst so, das ist schon wirklich ganz besonders?
Also ein Moment, weil es auch so diese Verbindung zwischen Weintasting und Essen mit sich bringt, ist eigentlich ein Geheimtipp, das ist kein Geheimtipp mehr, da gehen wir schon eigentlich seit Jahren hin, wenn wir da sind, ist dieses Rastenfrede-Weingut. Gleich in der Moiberge, das ist auch ein bekannter Wein-Reseller, der jetzt so ein bisschen wie so ein Wein-Outlet fungiert.
Ja, ja.
Finde ich auch total genial da unten. Gibt es ein paar davon, dass der Betreiber eben aus den nahegelegenen Weingütern die Weine eben aufkauft und dann einlagert und du dann eben genau das hast, was du bei den Tastings auf den Weingütern nicht hast. Also trinkst du immer die aktuellen Jahrgänge und ab und zu mal ein bisschen was aus dem Vintage-Bereich. Aber in der Moiberge kriegst du auch die guten Weine mal 4-5 Jahre gelegen. Ne?
Okay.
Und das ist auf jeden Fall ein großer Tipp. Was machen wir denn sonst noch?
Es gibt natürlich auch so die, in Anführungsstrichen, Klassiker. Ich finde, das ist natürlich alles privilegiert und ne, aber dazu soll dieser Podcast ja auch da sein, dass man irgendwie so ein bisschen in gewissen Dingen schwelgt und dass man sich mal gewissen Dingen nähert. Aber so Tokara, Delair Graf, da oben die Ecke, fand ich von den Weinen auch immer nett. Delair Graf ist natürlich eher so ein bisschen restaurantig, hotellig, aber finde ich, sitzt man auch mit einem schönen Blick Richtung Hang.
Ja.
Oder vielleicht eine Sache noch, die mir noch einfällt. Da bin ich im vergangenen Jahr, wie gesagt, jetzt sind wir im November 2024, das allererste Mal gewesen. Das fand ich auch ganz nett. Und zwar gibt es ja eigentlich fast überall immer mehr diese Markets, also diese entweder Street Food oder auch Night Markets. Und in Boschendal gibt es am Freitag immer so Night Market. Und das finde ich auch sehr nett. Die packen da überall so Fat Boys auf dem Boden, also so Sitzsäcke. Und dann spielt da eine Liveband und alles so ganz gechillt und so unaufgeregt und wie gesagt auch nicht so drängelig und ich habe eher so das Gefühl, auch auch für Touristen, aber vielleicht nicht so für die ganz klassischen Kapstadt-Touristen, sondern eher so ein bisschen von drumherum.
Ja, es ist natürlich auch schon mal eine Ecke raus dann,
ja,
ne?
Ja.
Weiß nicht, genau, aus Downtown Kapstadt fährst dann ja auch so 50 Minuten dahin.
Das ist auch in Franschhoek,
aber ja, es ist so genauso wie man sich es eigentlich dann letztendlich auch wünscht, ne?
Ja.
Unaufgeregt. Die trinken das vielleicht auch ein Stück weit mehr wie Wasser.
Ja.
Jetzt nicht, dass man das nicht wertschätzt oder nicht einordnet, dass es ein alkoholisches Getränk ist, aber es wird nicht dieser Riesenbohai darum gemacht.
Ja.
Sie haben da natürlich auch mehr dieses Daily Drinking. Wir gehen ja nicht hin und wollen das moralisch oder gesundheitlich einordnen, aber es findet dort einfach mehr und mehr im täglichen statt. Während das natürlich für uns Touristen, ich bin ja auch einer davon, natürlich total zelebriert wird. Deswegen geht man ja auf diesen Markt, weil es eben das besondere Highlight ist. Aber ich finde, es gibt halt unfassbar viel da zu entdecken. Ich habe jetzt letztens erst gehört, dass es wohl im Hinterland dort, hinter den Weinbergen, auch unfassbar gute Mountainbike-Trails geben
gibt
muss.
Es.
Ist jetzt auch wieder so typisch, jetzt fange ich langsam an mit unserem Älteren, sowas auch zu entdecken. Und dann und das finde ich das Spannende an Südafrika und auch Kapstadt, der ganzen Region ist, ich kam dorthin mit unserem Kleinen, da war der 3 Monate. Also der durfte nach 3 Monaten, durften wir mit dem fliegen. Und da war 3 Monate und einen Tag und wir waren im Flieger und dann einen Tag später in Kapstadt am Strand. Und sowohl zu der Zeit waren unsere Bedürfnisse ja ganz, ganz anders, als es jetzt ist. Und Kapstadt ist immer im Vergleich zu anderen Urlaubslocations ist immer die Nummer eins geblieben. Mhm. Also es ist so vielfältig und so gut und entwickelt sich aber auch selber aus sich heraus immer weiter.
Total.
Und das ist auch der Grund, weshalb wir da so große Fans davon geworden sind oder geblieben sind, obwohl die Flugpreise jetzt natürlich auch immer teurer werden. Aber am Ende ist es dann immer irgendwie dieses Abwägen und du sagst, nee, dann gehe ich da doch wieder hin.
Ich finde auch von den, ich habe, glaube ich, dich gerade eben so ein bisschen unterbrochen. Wolltest du noch zwei, drei kleine Tipps absondern?
Ich muss tatsächlich tiefer in meine Notizen rein, aber Perserine ist zum Beispiel auch ein Weingut. Ich weiß nicht genau, ob auf jeden Fall der Winemaker vom Tokara, Miles Mossop, der hat auch ein ganz, ganz kleines Weingut. Das sind jetzt, ja, ich weiß gar nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist, wenn man jetzt dort ist, aber der macht, finde ich, auch sensationell gute Weine. Auch immer natürlich oft die Geschichte, wenn die Weine dann nach den Namen seiner Kinder, wenn man selber Kinder hat, dann denkt man immer so, oh, wie geil, du könntest einfach dann den Wein Peter oder Anna nennen, ist doch wahnsinnig gut, oder nach deinem verstorbenen Großvater oder so, binden die Familie schön ein und sonst gerne mich anschreiben. Ich hab eine Liste, die aber das ist auch das Interessante, die ich auch gerne rausgebe. Ja. Aber wenn du nach Kapstadt kommst, ist das, was im letzten Jahr up to date war, ist nicht mehr so die Nummer eins. Bei den Weingütern bleibt das länger so, aber jetzt Restaurants in Kapstadt musst du dir eigentlich jedes Jahr wieder entweder über Insta oder über die Zeitschriften dir wirklich viel durch- und anlesen oder vor Ort sich dann umhören und die Tipps dann selber aufnehmen, weil da ist unfassbar viel Bewegung drin. Ein bisschen wie in New York, finde ich.
Das stimmt, und was ich auch gemerkt habe, ich bin das längste Mal 4 Monate am Stück in Kapstadt gewesen und es ist wirklich auch ein Unterschied zu spüren, in welchem Teil der Saison du da bist. Also bist du Ende Oktober, Anfang November da, also dann, wenn der Sommer gerade oder wenn der Frühling in den Sommer übergeht und es vielleicht auch erst so gerade losgeht, dann beginnt ja vor Weihnachten die klassische Urlaubssaison der Südafrikaner selbst und dann kommen dann irgendwann oder nach dem Jahreswechsel über Weihnachten, dann kommen auch die Europäer oder die internationalen Touristen und am Anfang ist die Qualität auch in den besserpreisigen oder höherpreisigen, besser angelegten Restaurants auch noch deutlich besser. Und ich sag mal so, je salopper es wird oder mit je mehr Durchlauf, wird es dann auch echt schlechter. Und du hast manchmal so das Gefühl, so Anfang Februar, es ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, aber es ist schon auch so ein bisschen plattgetreten, das merkst du auch. Und das, was du sagst, natürlich auch irgendwie Kapstadt selbst immer wieder im Wandel, dann natürlich auch immer wieder heimgesucht von unterschiedlichen Krisen, dann bricht hier mal was weg, dann muss da mal was geschlossen werden. Also das heißt, das Restaurant, das in der vergangenen Saison vielleicht noch ein Geheimtipp war, gibt's gar nicht mehr oder hat den Koch rausgeschmissen. So, ne? Das kann alles passieren.
Ja, klar. Also da ist wirklich viel Bewegung drin.
Ich denk noch einmal zurück in Richtung Wein. Und zwar, wir sind da ja in Hermanus. Da hattest du uns auch drei, wie ich fand, sehr, sehr gute Weine bzw. Weingüter rausgesucht. Das war einmal Newton Johnson Family. Das war einmal Ataraxia. Und einmal Kreation, so heißt es, oder?
Oder Creation.
Creation. Da hieß es im Purwege, da haben wir uns so von diesem Sommelier oder der uns da die Weine schmackhaft gemacht hat auf dem Newton Johnson Family Resort oder Weingut, uns gesagt, dass die Weine in der Region auch noch einen besonderen salzigen Touch haben, weil quasi die Thermik das Salz des Wassers mit in die Berge treibt, ne? Und dann sich sozusagen abregnet. Hast du das geschmeckt?
Ja, ich meine das natürlich immer schmecken zu können. Ich bin so wirklich da so ein Typ, dass wenn du mir nicht draufschreibst, ist bei Kaffee genau das Gleiche, was die Tasting Notes sind, dann kann ich dir relativ plump sagen, okay, das ist so das, was ich gern mag und das, was ich nicht mag. Ich kann schon so eine gewisse Mineralik von einem anderen Wein unterscheiden. Aber ich finde es wirklich total affig, sich da so hoch zu stilisieren. Ich bin dann einer, der wirklich nicht sagen kann, okay, das ist aber jetzt Vanille und das ist Stachelbeere. Und wenn ich es dann aber lese oder der Sommelier es dir sagt, dann bin ich natürlich voll dabei. Ne?
Ja.
Also ich habe da einfach keine grandiose Qualität drin, dass zu schmecken und dann letztendlich auch zu sagen, was ich dort schmecke. Ich bin auch Gott sei Dank damit ja beruflich nicht verwandelt. Ich muss das ja nur trinken. Und
absolut,
ich kann dann das trinken, was ich gern mag. Aber das ist schon richtig. Und diese Thermik dort ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Auch letztendlich die Temperaturen, die dort ja letztendlich dann auch herrschen, die kühlen Nächte, die es dann braucht. Du hast ja auch eine große Variabilität der Trauben dort in der Region. Ich habe ja auch als klassischer Trinker angefangen. Du kommst aus Kapstadt nach Stellenbosch hoch und dann nimmst du die ersten Weingüter mit. Witzigerweise ist jetzt, wo wir über Tipps sprechen, finde ich Uva Mira habe ich gestern erst eine Flasche von getrunken, ist eins der höchstgelegenen Weingüter dort unten in der Stellenbosch-Region, in der Nähe von Rastenfrede, ist auch ein super Weingut, ganz, ganz tollen Chardonnay. Letztendlich, finde ich, müssen dir die Weine schmecken.
Ja, ja.
Aber in der Region, in der wir waren, in Hermanus, ist es auf jeden Fall, dass eben andere Weine angebaut werden können oder andere Trauben als jetzt in Stellenbosch. Was dann auch wieder ausmacht, dass du in der Stunde in die Richtung gleich wieder eine ganz andere Weinlandschaft dann auch hast.
Dann können wir doch mal vielleicht drei schnelle Tipps ja-nein machen. Also mir ging es so, Newton Johnson Family, da waren wir ja eigentlich fast alleine. Also da tolle Terrasse, Weine auch gut. Aber jetzt in dem Sinne auch kein Ort, an dem man jetzt den ganzen Tag verbringt, oder?
Nee, genau. Ist so eher so ein sehr, sehr schöner Tasting-Moment.
Ja, genau.
Aber es ist, glaube ich, auch oftmals dann so angelegt, dass du zum Beispiel ja gar nicht diese großen Cheese- oder Charcuterie-Platters oder so bekommst, sondern...
Das, was man in Deutschland Vesperplatte nennt.
Genau.
Oder Armbrot.
Ist für mich auch oft besser so, dass ich dann wirklich nur Wein trinke, weil dann geht es irgendwann los. Ich glaube, dann kippt so ein bisschen Blutzucker, dann kriegst du Hunger und dann könnte ich auch wirklich ein halbes Schwein essen, auf gut Deutsch. Das ist, glaube ich, auch die Qualität, die sie haben, die siehst du dort im Wein. Gerade im Chardonnay finde ich total leckere Weine. Auch Gott sei Dank noch ein, zwei Flaschen davon im Keller. Und auf jeden Fall eine Location, die man dort in Hermanus sehen sollte, ja.
Ataraxia finde ich auch, weil das so aussieht, als sei man in einer Kirche. Ja, man geht da so einen Berg hoch und auf diesem oder Hügel steht diese Kirche. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war nie wirklich eine Kirche, aber sie haben es halt so nachempfunden und nachgebaut, ne?
Ja, genau.
Und auch fantastische Weine, muss man sagen, Ataraxia, ne?
Ja, war tolle Weine. Ich glaube, den Wein, den wir damals trinken wollten, war ein Chardonnay, der war ausgetrunken. Das kann natürlich auch immer passieren.
Also
das ist dann eben irgendwann, ist es alles nicht mehr verfügbar, wenn man recht spät kommt. Aber doch von der Location her eins der schönsten, weil es ganz, ganz klein ist und wie du sagst, ist wie eine kleine Kapelle. Ne?
Ja. Und Creation oder Kreation, wie auch immer, ist dann im Prinzip in Anführungsstrichen alles zusammen. Also da hat man dann wieder diesen klassischen Garten, wo man auch entweder in Anführungsstrichen richtig essen kann oder sich eben entsprechende beschriebene Platten bestellen kann. Aber auch die haben, finde ich, auch fantastische Weine. Wir haben da, glaube ich, mal so einen rot-traubig, erdigen, schokoladigen, irgendwie eher so süßlicheren Wein mal. Vielleicht haben wir ihn da getrunken oder ich habe ihn auf jeden Fall da mitgenommen. Ich hatte auf jeden Fall auch nochmal so einen zu Hause. Fand ich sehr besonders. Nicht nur schöne Flasche, sondern auch einfach sehr, sehr lecker.
Die haben auf jeden Fall eine riesen...
Darf man das eigentlich sagen? Sagen wir mit Wein lecker?
Ja, lecker, klar. Doch, die haben eine riesen Range an Weinen. Das erinnert mich auch noch an Creation. Und ja, zum Essen sehr, sehr schön. Eins natürlich dann der etwas größeren und komplett dann auch auf Touristen erschlosseneren Weingüter, ja.
Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, wir erheben nicht den Anspruch, dass wir irgendwie sowas wie ein TripAdvisor oder so sind, sondern wir tauschen Erfahrungen aus und Geschmäcker sind ja sowas von verschieden. Wir sind auch nicht allwissend, sondern teilen im Prinzip nur unsere Erlebnisse und Erfahrungen mit euch. Was ich noch ganz spannend finde, du bist nicht so der Champagner-Typ, ne? So Bubble Wine oder so, weil die haben ja dieses MCC, das ist ja dieses Method Cab Classic, also das, was man in der Champagne Champagner nennen würde und das, was es eben als Pendant oder Äquivalent auch als Cremant gibt. Das nennen die eben MCC. Ist das so deine Welt? Also was ich noch dazu sagen wollte im Zusammenhang ist nämlich, dass eigentlich in Südafrika alle Dinge, die importiert werden, also vor allen Dingen auch aus anderen Kontinenten, also zum Beispiel aus Europa oder aus Amerika, also auch irgendwie Marken, aber eben dann vielleicht auch Lebensmittel, sind wirklich extrem teuer. Weil normalerweise, muss man sagen, haben Europäer häufig das große Glück, dass sie bedingt durch einen starken Euro und einen entsprechenden Wechselkurs relativ wenig eben für hochqualitative Lebensmittel oder eben auch alles Mögliche dort bezahlen. Und also wenn du jetzt zum Beispiel ein Champagner kaufen würdest, dann wäre der schon auch unverhältnismäßig noch mehr teurer, als er in Europa oder in Deutschland ist. Aber dieser MCC ist qualitativ überhaupt gar nicht schlechter und kostet da wirklich relativ wenig, ne?
Ja, klar, weil die Trauben sind natürlich von besonderer Qualität dort, die Historie dort schon lange, dieses ganze Know-how ist ansässig, und warum sollten die nicht in der Lage sein, auch Champagner-Methode dort unten dann herzustellen? Das ist tatsächlich beim Weintrinken bei mir so, dass es alles angefangen hat mit Riesling. Mhm. Ich war damals auf einer Reise in Neuseeland und die haben mir dort, der klassische Sauvignon Blanc wird da ja viel getrunken, haben mir gesagt, ja, du müsstest ja eigentlich Riesling-Experte sein. Und ich wusste eigentlich gar nicht, dass in Deutschland Riesling in meiner Region, Rheingau, oder nah am Rheingau, Ahrtal, haben wir natürlich auch ein bisschen Wein, aber dass das so meine Nummer 1 Traube ist. Und so bin ich dann nach Kapstadt und habe dort am Anfang auch Riesling-Weingüter gesucht. Mhm. Also was für ein Honk eigentlich. Ja. Aber das ist, finde ich, ganz schön am Wein, dass du dich ja auch veränderst. Also dein Geschmack verändert sich auch. Mhm. Ich konnte irgendwann Riesling mit viel Säure nicht mehr trinken und habe es dann weggelassen und bin dann auf Chardonnay gekommen. Und dann mochte ich beim Chardonnay auch eigentlich eher das, was alles verteufelt wurde, so viel zu viel Barrique, Holz, Vanillearomen, kannte dann dieses Extrem und habe das dort dann auch in Kapstadt gerne getrunken. Und jetzt geht es eher so ein bisschen wieder hin in diese Mineralik. Jetzt war ich letztens mal beim Wein-Tasting und habe festgestellt, dass es auch Riesling aus dem Elsass gibt, der jetzt viel weniger diese Säure Lastigkeit hat. Und so verändert sich alles. Ich habe bis vor ein paar Jahren, konntest du mir mit Bubbles, und irgendwie fand ich immer fies, dachte ich immer, wer soll denn sowas trinken? Ist ja so, als wenn du Cola direkt aus der Dose trinkst. Mhm. Ist mir auch immer viel zu viel Kohlensäure drin. Ich mag es dann, wenn es eingegossen ist, wenn überhaupt.
Und wenn es kickt.
Ja, aber zum Beispiel bei den ganzen Sekt, Champagner, wie auch immer, Perl, war mir immer viel zu viel Kohlensäure drin. Und dann hatte ich irgendwann die Möglichkeit, mal einen Rosé-Champagner zu trinken, wie er sein sollte, hat mir ein Sommelier eingegossen in einem Burgundglas. Ganz anders als diese Flöte, die man ja sektflötentechnisch immer kennt.
Ja.
Und das macht es irgendwie so aus. Es ist schon gut, wenn du die Möglichkeit hast, etwas mal in der größtmöglichen Qualität zu trinken. Und wenn du dich dann ein bisschen drauf einlässt, dann merkst du schon die Unterschiede auch und die Varianz, und dann wieder den Bogen zu Kapstadt zu finden. Du findest das alles dort.
Ja, ja.
Also klar, es gibt da, der Champagner kommt irgendwann anders her, aber du findest dort genauso gut gemachte Weine,
ja.
Genauso wie du wunderbare Chardonnays wie im Burgund findest. Und das ist auch einzigartig, dass dort so viel angeboten wird.
Und der Riesling dort unten ist dann ja quasi so, als wenn man da irgendwo im Fine-Dining-Bereich wäre und sagt so, oh, heute mache ich mal einen schönen Bordeaux dazu auf. Also so ein Quatsch, also nichts gegen guten Bordeaux, aber trotzdem. Vielleicht letztes Kapitel, bevor ich dir noch 5 Fragen stellen möchte. Fine Dining, also man, finde ich, hat ohnehin eine sehr gute, habe ich schon angesprochen, Qualität ganz generell, was das Essen angeht. Sehr viel frische Küche. Ich zum Beispiel kann sagen, auch da weiß ich natürlich nicht, wie es in dieser Saison aussieht, wenn ihr jetzt vielleicht gerade da seid, aber ich finde zum Beispiel das Black Sheep in der Clove Street relativ weit oben. fantastische, wenige kleine Gerichte, mal so mit so ein bisschen Fusion, bisschen Crossover, mal so ein bisschen asiatisch angehaucht, aber du kannst da auch ein Stück Fleisch essen oder ein Stück Fisch, aber es gibt auch Nudelgerichte, vegetarische Gerichte, unfassbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine richtig gute Stimmung. Clove Street House, weiter unten, ist natürlich auch so eines eher, da ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass da sehr, sehr hübsche Kellnerinnen und Kellner arbeiten, also muss man auch sagen, und das hat so einen urigen, kolonialen Stil. Du sitzt da eher so in so kleinen Ecken, alles ein bisschen dunkler, viele Bilder, schweres Holz, knarziges Holz, aber auch eine unfassbare Küche. Ostrich kann man da zum Beispiel auch sehr, sehr gut essen, aber auch alles andere in einer wirklich fantastischen Atmosphäre kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt ja noch nicht mal Fine Dining. Sagen wir mal so, für in Anführungsstrichen Daily. Hast du da was, wo es dich hinzieht? Oder?
Sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Was, finde ich, immer über die Jahre eine gute Anlaufstelle war, ist vielleicht auch ein bisschen touristisch, ist unten in Camps Bay gelegen, das Codfather, die ja sowohl einen kleinen Sushi-Train haben, als auch Fisch frisch zubereitet, in auswählen an der Theke, abwiegen und dann sagen, mit welcher Soße du es später gegessen haben möchtest oder essen möchtest.
Finde ich auch, ist eine ganz besondere Atmosphäre tatsächlich, weil du gehst ja einmal so eine Treppe nach oben.
Ne? Genau, du erwartest da jetzt gar nicht irgendwie was Grandioses, so am Ende des Strands. Klar, ist alles sauber und ich finde es aber auch wieder so den Klassiker, hast du sonst auch selten auf der Welt, dass du ein Sushi-Restaurant und das klassische Fischrestaurant kombiniert hast, ist auch eine Sache. Wir sind da früher immer zwischen den Trainingseinheiten hin, gab es
schöner Mittagstisch.
Ja, gab es Sushi, konnten uns dann ordentlich den Bauch vollschlagen, weil damals nachmittags 50% Rabatt war auf die Sushi-Gerichte. Was natürlich dann der Knaller war. Ja. Ich glaube, spätestens mit dem Moment, als wir da eingerückt sind, haben sie es dann irgendwann wieder abgeschafft. Aber auch wieder so ein Ding für Kinder ist natürlich so ein vorbeifahrender Sushi-Train, ist halt ein Highlight und bietet dir dann als Elternteil auch die Möglichkeit, ein bisschen dich nicht so um das Entertainment zu kümmern zu müssen. Aber auch im normalen Restaurant habe ich gerne gesessen. Jetzt, wo du es sagst, finde ich natürlich wirklich outstanding in Kapstadt ist, dass du in den guten Restaurants auch dieses Wine-Pairing immer hast.
Das ist der Hammer, oder?
Das ist also auch im Preis-Leistungs-Verhältnis ist es gut, beziehungsweise so gut wie sonst nirgendwo auf der Welt.
Verhältnis so, ne? Zu dem, was man bekommt vor allen Dingen. Ne?
Also, natürlich. Die Preise der besten Restaurants, jetzt La Colombe zum Beispiel, war auch immer so ein Geheimtipp jetzt.
Ist das Colombe auch in Kapstadt? Weil es gibt ja noch das Petit Colombe, das gibt es ja auch noch Richtung French Open.
Genau,
ne?
Das La Colombe ist, glaube ich, müsste man auch nochmal genau recherchieren, ich glaube, es ist in Richtung, was ist denn die Rückseite vom Tafelberg? Jetzt fällt es mir. Constantia. In die Richtung. Und die haben natürlich auch noch ein paar andere Restaurants dann aufgemacht. Ja. Ich fand, früher, leider gibt es den jetzt nicht mehr, den Short Market Club oder den Potluck Club. Ja. Ist immer noch ein absolutes Highlight da oben.
Potluck Club ist in Woodstock, da wo auch dieser Woodstock Market ist.
Genau,
ne?
In der Old Biscuit Mill.
Old Biscuit Mill, ja genau. Ja. Da haben wir uns übrigens auch tatsächlich zufälligerweise mal getroffen. Also wirklich.
Auf dem Markt.
Auf dem Markt, ne? Mhm. Das ist schon Ewigkeiten
auch
hier.
Cool. Ist natürlich auch eine total touristische Adresse, aber cool gemacht. Also du bekommst da auch einen guten Eindruck, wenn du jetzt eine Woche oder 10 Tage in Kapstadt bist. Ja, dann macht es schon Sinn, auch das ein oder andere touristische mal mitzunehmen.
Total.
Und so geballt einfach ganz, ganz viel mitzubekommen. Guten Kaffee bekommst du da.
Stimmt, wie heißt der nochmal da unten, dieser Espresso-Laden? Ja, das ist doch so ein Südafrikaner, der das da so eine Kette auch gegründet hat, oder?
Genau, der heißt Irgendwas mit Espresso.
Genau, schreibe ich sonst auch nochmal in die Shownotes.
Espresso Lab, so
war's. Espresso Lab, ja, ganz genau. Ja. Gibt's da unten auch ein sehr, sehr guter Espresso. Ich kann noch hinzufügen, genau, Le Petit Colombe oder La Colombe habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das ist, muss man dazu auch sagen, das ist jetzt auch nicht etwas, was man immer macht, wenn man da hinfährt und sofort als erstes ansteuert und vielleicht auch nicht irgendwie immer mit, weiß ich, 5 Kindern oder so. Aber wenn man sagt, so, ich habe mal Lust, mir mal so einen Wunsch zu erfüllen, sowas mal auszuprobieren, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann sollte man das wirklich in Kapstadt machen, weil genau wie du gesagt hast, man bekommt dann, also man muss dann bestimmt auch pro Nase ohne Wein-Pairing vielleicht 100 Euro einplanen und mit Wine-Pairing vielleicht auch das Doppelte. Aber wir reden dann darüber, dass was in anderen Ländern Sterne-Restaurants sind, Michelin-Sterne, teilweise haben sie auch Michelin-Sterne, wo du dann pro Nase wahrscheinlich bei, weiß ich, 600 Euro anfangen würdest, überhaupt erstmal so langsam in den Abend zu gleiten. Und da bekommst du wirklich exquisite Weine, die abgestimmt sind auf exquisites Essen. Man hat in der Regel einen fantastischen Abend. Ich kann zum Beispiel auch das Roundhouse empfehlen. Das ist von dem früheren Besitzer, auch vom Potluck Club, gegründet worden. Das ist oberhalb zwischen Clifton und Camps Bay. Und auch da kann man dann entweder früher am Abend, gibt ja häufig dann abends so diese zwei Runden, einmal um 18 Uhr und einmal um 20 Uhr. Wenn du um 20 Uhr dahin gehst, dann stolperst du dann irgendwann wirklich um 23, 30, 24 Uhr da raus und hast einen so entspannten, tollen Abend gehabt mit dem Blick aufs Wasser und natürlich dann auch mit großartiger Küche, 5, 6, 7, 8 Gänge und entsprechender Weinbegleitung. Wie gesagt, also natürlich, also man muss sich das natürlich auch erlauben können, ist nichts für Daily, aber wenn man sagt, ich möchte sowas mal ausprobieren, dann auf der einen Seite würde ich sagen in Kapstadt und auf der anderen Seite auch Monate im Voraus am besten schon reservieren. Ne?
Ja, genau. Das macht auf jeden Fall Sinn, die Wunschrestaurants frühzeitig zu blocken. Ich meine, wenn man jetzt aus Deutschland plant, man es ja eh mit ein bisschen Vorlauf. Die wenigsten können jetzt sagen, komm, lass uns doch übermorgen mal ja, genau, den Flieger ab Frankfurt nehmen. Und ich finde, was es auch ausmacht, ist das nicht nur das Wine-Pairing, was ich oftmals eigentlich gerne so on its own buchen würde, ja, weil es einfach so genial ist. Aber auch letztendlich das ganze Interieur.
Ja, ja.
Es scheint mir immer so, als wenn es dort so einen Wettbewerb gibt, dass man auf keinen Fall den Stil eines anderen Restaurants eins zu eins kopiert. Mhm. Wenn man sich hier so in Deutschland oder in Europa die Kaffeelandschaft zum Beispiel anschaut, dann ist doch vieles eben ein Trend und dann wird kopiert und nachgezogen und die wenigsten schaffen es eigentlich, was komplett Neues auf die Beine zu stellen. Das ist in Kapstadt, finde ich, ganz anders. Also als wenn es dort so einen Kodex gibt, okay, deins ist cool, ich mache was Eigenes, Neues, ich versuche es vielleicht sogar besser und cooler zu machen, aber ich würde in eine komplett andere Stilrichtung gehen, als du es jetzt gemacht hast. Ne? Das macht natürlich dann ganz, ganz viel aus in der Stadt für dich als Konsument, Gast oder Tourist. Das ist schon einzigartig.
Wir kommen zu den 5 Fragen zum Ende. Und meine erste Frage, wenn du jetzt alleine dort im Heißluftballon abgesetzt werden würdest, wo würdest du dich in Kapstadt als allererstes hinziehen?
Also ich würde oben auf dem Tafelberg landen.
Ja,
ja, ich bin da einmal geführt mit einem Local oben, ich glaube es war Kirstenbosch, sind wir runtergegangen. Wir sind tatsächlich über die Camps Bay Seite hoch und was jetzt vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass oben ja noch ein Naturwassersee ist. Also in dem du auch schwimmen gehen kannst, ist jetzt so ein bisschen für uns so Brackwasser, aber das erwartet da oben ja keiner. Auch, dass es wirklich sehr flach, eben wie eine Tafel ist und ja, wenn man sich darunter setzen kann, dann würde ich das nehmen. Ja, das ist schon ein Traum.
Frage Nummer 2, was würdest du sagen, was sollte man auf jeden Fall einmal gesehen haben? Ich weiß, jetzt gibt es 1000 Sachen, aber was würdest du sagen, was sollte man in Kapstadt in jedem Fall einmal gesehen haben?
Boah, also ich würde direkt auf 2 erweitern. Zum einen ist ja unten Camps Bay hochzugucken und Tafelberg mit diesem Nebel-Wolkenspiel ist, glaube ich, ein Traum. Gibt es auch so, ich kenne keinen anderen Ort auf der Welt, der das so schön darstellt. Und dann ist es ja eigentlich der Gag, da wo du dich ja öfters aufhältst, ja. Also weg vom Tafelberg, was ist das da?
Table View Blueberg.
Blueberg, mhm. Genau, weil man dort ja eigentlich dann das am allerschönsten sieht.
Ne? Ja.
Ich glaube, wenn man es so reduzieren muss, dann wären es die beiden Orte oder Locations.
In welchem Stadtteil würdest du wohnen, wenn du, wie gesagt, jetzt alleine ankämst und so einfach so nach Freigusto entscheiden könntest?
Also wir sind jetzt in den letzten Jahren immer in Clifton, mhm. weil wir...
Windstill, ne?
Ja.
Und Strandnähe?
Je nachdem.
Ja.
Ich finde so am allerschönsten von der ganzen Location ist halt Landatno.
Mhm.
Aber
auch ein mega Surfspot, ne?
Ja, auch, wenn man sich ins Wasser traut.
Ja.
Ja, aber es ist ja so ein bisschen auch so, welche Lebensphase trifft dich gerade, wenn du nach Kapstadt gehst. Ne? Wir haben jetzt einfach immer die Phase, dass wir im April da sind. Ich dachte eigentlich, dass das Wetter da dann ein bisschen schwieriger ist. Wir haben bisher in den letzten Jahren super Wetter, auch mit den Kids gehabt. Und dann wollte ich einfach immer in der Lage sein, dass wir in 5 Minuten am Strand sind. Mhm. Wenn es vielleicht mal vormittags ein bisschen geregnet hat und das Wetter da umschwenkt, dass du die Lagermöglichkeit hast, das zu ändern. Und dann haben wir uns einfach für Clifton entschieden. Aber sicherheitstechnisch finde ich das sowohl in Camps Bay, Clifton und die Gegend gut. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch irgendwann mal, wenn es der Geldbeutel herlässt, nach Landatno gehen und uns andere Locations anschauen. Auf jeden Fall.
Wo du Clifton gesagt hast, also das hat mir natürlich ein Freund erzählt. Ich habe selber nie die Erfahrung gemacht, aber es laufen da ja immer diese Strandverkäufer längs, die einem nicht nur für 100 Rand da eine Liege oder einen Sonnenschirm aufstellen. Wechselkurs ist um und bei was durch 20. Sondern in der Öffentlichkeit ist ja in Kapstadt Alkohol trinken verboten. Übrigens in Camps Bay gibt es ja aufgrund eines uralt Gesetzes ganz generell ja keinen Alkohol abends mehr zu kaufen. Ne? Also das ist ja tatsächlich, in Camps Bay kannst du abends keinen Alkohol mehr kaufen. Und das gab so ein Gesetz von vor 1000 Jahren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und witzigerweise haben die aber in diesen Eistruhen doch auch Bier dabei. Also es ist alles eine Frage des Randkurses. Also habe ich nur mal so gehört. Genau, also das ist das. Landatno hast du gesagt. Und mir sind noch 2 sportliche Fragen eingefallen. Und zwar, wenn man so sagt, dieses Ding Lebemann, das hat ja häufig so einen negativen Touch. Da klingt gleich so ein bisschen George Best durch, der gesagt hat, so, ne, ich habe viel Geld für Drogen, Alkohol und leichte Frauen ausgegeben, den Rest habe ich einfach nur verprasst. Könnte man aber vielleicht auch im positiven Sinne sagen, wenn man sagt, Lebemann, man ist den positiven, den schönen Dingen des Lebens auch einfach nur aufgeschlossen. Das ist doch vielleicht irgendwie eine schönere Betitelung, oder?
Hast du sehr, sehr schön ausgedrückt.
Ja. Und daraus resultierend, aber auch gleichzeitig die Frage, zu der ich kommen wollte, gehört zu einem sportlichen Erfolg vielleicht auch ein bisschen, und das meine ich dann eben auch im positiven Sinne, auch ein bisschen Größenwahn dazu? Dass man sozusagen sagt, ich muss das größer denken, als es eigentlich ist, damit ich dahin komme, wo ich noch nicht bin?
Boah, ja, das jetzt am Ende hier im Podcast. Klar, irgendwo musst du für den großen sportlichen Erfolg dir das auch mal vorstellen können, dass das passieren kann. Ne? Jetzt war es ja bei mir in der Karriere, mit 18 habe ich jetzt noch auch nicht dran gedacht, irgendwann mal eine olympische Medaille zu gewinnen, sondern da war ja mein Horizont ein anderer. Ich wollte ja im Hallenvolleyball mal Nationalspieler werden, was ich nie wurde. Und dann war auch im Hallenvolleyball für mich irgendwann Schicht im Schacht. Und dann geht es zum Beachvolleyball, dann wolltest du das erste Mal zu den deutschen Meisterschaften und so gehen die kleinen Schritte. Aber das große Ziel auch nicht aus den Augen zu verlieren, ich glaube, das hilft. Ob das jetzt Größenwahn ist, weiß ich gar nicht.
Oder
ich glaub,
vielleicht die Vorstellungskraft eher.
Ja, ja, also dass man
an den Traum.
Dass du dir jetzt in deinem Bereich irgendwo auch Träume hast und die vielleicht auch mal artikulierst und dass das auch im Bereich des Machbaren ist, ist, glaube ich, das Schöne im Sport, dass es da meistens viel höher hinausgeht, als man sich selber irgendwie zu träumen erdenkt. Ne?
Und die allerletzte Frage, gibt es, ich finde das eine spannende Frage, wie schon mal in einem anderen Podcast gehört, gibt es einen Ratschlag an dein 20-jähriges Ich oder sagst du es wie Robbie Williams, no regrets? Der übrigens im Frühjahr auch nach Kapstadt kommt, Robbie Williams.
Ah, schön. Hast du Konzerttickets?
Nee, noch nicht, nein. Aber ich habe drüber nachgedacht.
Ach, nee, also ich glaube so die, wenn man jetzt zurückschaut mit 20, War das richtig, den Porsche zu kaufen, den der Kumpel Dirk schon hatte? Und einfach ein Stück weit einfach die Sachen, die Entscheidungen nehmen und weniger über weniger Sorgen, Bedenken. Ich glaube, da sind wir, wenn wir aus Deutschland kommen, schon gut mit bedacht. Also wir haben viel mit zu tun und das hält uns aber oftmals auch von grandiosen Entscheidungen ab. Also die Entscheidung, soll ich jetzt im April nach Kapstadt, vielleicht regnet es da. Solche Dinge. Ja. Klar, das mit dem Porsche hatten wir das eine, aber ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt irgendwann mal, wenn es Geld reicht, vielleicht dort da unten eine kleine Immobilie zu kaufen. Ist auch immer noch so ein Ding, politische Situation, jetzt auch gerade nochmal ein bisschen Veränderung historisch und so viel Geld im Ausland und dies und das. Aber am Ende ist es doch oftmals, dass die Entscheidung schon längst gefallen ist, nur du hast sie noch nicht für dich artikuliert.
Vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, euch hat diese Folge, diese allererste Folge von Cape Town positiv Spaß gemacht. Mir hat sie in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht. Mich hat sie auch bereichert. Und als hätten wir es abgesprochen, wird es auch in einer der weiteren Folgen definitiv auch nochmal um das Thema Immobilien in Kapstadt gehen. Es ist natürlich bei vielen auch immer wieder ein Thema. Viele haben auch genau diese Ängste oder diese Fragezeichen über den Köpfen. Ist man too late to the party oder was passiert eigentlich mal, wenn die Wirtschaft zusammenklappt? Kann man enteignet werden? All sowas. Wir sprechen mit jemandem, der sich da mit auskennt. Aber erst einmal bis hierhin. Vielen Dank, Julius Brink.
Danke dir.